Jesus, wir erheben dich, wir sind hier zusammen heute in deinem Namen und ich bitte dich, dass du jetzt hier in diesem Raum bist, hier in dieser Gemeinschaft, jeden von uns berührst, jedem von uns hilfst, zu hören, was du zu sagen hast, zu fühlen, was du uns fühlen lassen möchtest, anzunehmen, was du für uns hast an neuer Kraft, an Heilung, an Segen, an Trost. Jesus, ich bitte dich auch, dass du mich und das, was ich sagen möchte, leitest und weißt genau, wenn es gelingen soll, dass es gut wird oder vielleicht sogar vollkommen, dann kommt es von unserem Vater im Himmel. Und ich mache jetzt den Weg frei, dass du redest und die Gedanken, die ich habe, einfach nutzt zu dem, was du willst, dass sie bewirken. Amen. Denn ich möchte euch mitnehmen in meine Gedanken zu einem Vorfall oder einer kleinen Geschichte, die mir vor einigen Monaten passiert ist. Eine Geschichte, die mir passiert ist mit unserem alten kleinen Auto. Alte kleine Autos haben so ihre Eigenleben, könnte man so sagen. Und das passierte gerade in dem Moment, als ich Ursel abholen wollte zu dem Gottesdienst hier. Ich hatte sie schon ins Auto geladen und wollte dann starten. Da war aber nichts. Schlüssel rumgedreht, es passierte nichts. Gut, wie ich das kenne, ich bin auch als Student oft mit solchen Autos unterwegs gewesen und mein Vater sagte mir, er sieht immer, wie ich dieses Auto schiebe. Es war damals ein alter Opel Kadett, ich glaube noch ein B oder sowas, um den anzuschieben. Damals gab es noch Zündkappenverteiler, die man dann mit Kontaktspray einsprühen konnte und Feuchtigkeit hier und da. Das gibt es heute so nicht mehr. Aber auch solche Autos, die wir heute haben, können mal nicht anspringen. Und so saßen wir beide da und das Auto ging nicht an. So, erster Gedanke, naja, Batterie wird vielleicht ein bisschen schwach sein. Also habe ich mich bemüht um ein Starthilfekabel oder jemanden, der vielleicht eins dabei hätte. Viele Leute angesprochen, die vorbeikamen. Keiner hatte eins dabei. Dann kam einer rum, der wieder zurückgekehrt war, nachdem ich ihn gefragt hatte und meinte sowas wie, hast du mal einen Zehner? Worauf ich ganz naiv in meinem Auto kramte, ob ich einen Zehner-Schlüssel finde, bis mir einfiel, er meint vielleicht einen anderen Zehner. Da saß er da, hatte dieses Kabel und sagte, ja, für einen Zehner gebe ich dir Starthilfe. Ich war wie vom Donner gerührt, dachte nur, wie unverschämt ist das denn? Und hab so geschwankt, was machst du jetzt? Also irgendwie habe ich mir gedacht, das ist es nicht, ja. Und da ich wusste, ich wusste gar nicht mehr, ob mit dem oder einem anderen geredet, der sagte, ich hol eins von zu Hause, war ich noch verwirrter, habe aber nur gesagt, nee, lass mal, schon okay. Trotzdem, ja, der fuhr wieder weg. Konnte er ja jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, aber das nur am Rande. Der andere, der gesagt hatte, er holt eins von zu Hause, kam tatsächlich 5 Minuten später. Gut, Auto auf, Batterien angeklemmt, Schlüssel gedreht, nichts passiert. Ja, gebetet haben wir auch, ja. Nun gut, schließlich, letztendlich, wir haben ja noch ein zweites altes Auto, wie gut. Habe ich dann meine Frau angerufen und gebeten, obwohl es ihr gar nicht so gut geht, komm, hol du uns ab, ich bring dich dann wieder nach Hause und dann sind wir mit dem anderen Auto gefahren. Na gut, ich will die Geschichte nicht zu weit erzählen. Ich habe das Auto dann zu einer Werkstatt geschoben, nein, ich habe es später dann angeschoben. Das ging irgendwie dann doch, weil da hat mir noch ein Freund, also David, geholfen. Und wie es weiterging, will ich mir jetzt etwas aufsparen für den zweiten Teil meiner Gedanken, in die ich euch mitnehmen will. Ich habe jetzt nur überlegt, das ist ein wunderbares Bild oder das hat so eine wunderbare Parallele vielleicht Wenn man das so sieht, so eine Autobatterie zu unserem geistigen Leben oder geistlichen Leben. Ich vergleiche jetzt mal so eine schnöde Autobatterie und sage, das könnte doch sein, dass wir auch sowas wie einen geistlichen Akku haben. Also wir als Menschen laufen mit Vorgaben und Ideen und Planungen los und haben sowas wie ein geistliches Akku, den wir auch immer schön voll haben wollen. Mit den Autos, da sind wir gut versorgt, weil wir wissen ja, dass die immer voll sein müssen, die Batterien, gerade im Winter. Und darum habe ich mir gedacht, gehen wir doch mal durch, wie das so ist bei so einer Autobatterie und vielleicht ist das wirklich so wie mit unserem geistigen Akku. Was ist wichtig, wenn man solch ein geistiges Akku, genau wie bei einer Batterie, immer geladen haben will? Punkt 1, man braucht einen Anschluss. Also, man braucht einen Anschluss, irgendwie mussten die Kabel da dran sein. Und das ist mit unserem geistigen Akku auch so. Wir brauchen einen Anschluss. Unser geistiges Akku lässt sich nur laden, wenn wir Anschluss haben und Kontakt zu Gott. Das war jetzt einfach. Gut. Aber klar, ohne den Kontakt, ohne die Verbindung zu Gott geht es nicht. So ein Kontakt, wenn man jetzt dieses Beispiel noch mal ein bisschen strapaziert mit meiner vielleicht nicht mehr ganz so starken Batterie, da musste ich die Motorhaube öffnen. Gut, es gibt einige Autos, da ist es woanders versteckt, aber bei meinem Auto ist es unter der Motorhaube. Dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein schönes Bild dafür, wie Gott letztendlich auch unseren geistigen Akku aufladen muss. Da muss man auch so ein bisschen Gott an sein Innerstes lassen. Also wenn alles so schön Fassade, oder nicht Fassade vielleicht, aber zumindest werden wir uns alles so schön verschließen, Gott nicht an unser Innerstes lassen, funktioniert das mit dem Kontakt? Oft gar nicht. Also so über Sendefrequenzen und irgendwie kabellos oder so, das mag da nicht so ganz passen, das Bild. Also, ich muss sehen, ob es da sich vielleicht Dinge sind zwischen mir und Gott, die irgendwie diese Verbindung hindern. Wenn ich ihn an mein Innerstes lasse, dann dürfen diese Kontakte auch nicht korrodiert sein. Das heißt, der Kontakt muss sauber sein oder blank. Eben, da darf es nicht zwischen irgendwie irgendwas kommen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, die wir sofort auch erkennen und anerkennen können, wenn unser geistiges Akku aufgefüllt werden soll. Dann müssen wir schon die Sachen bereinigen, die vielleicht angebrannt sind, die vermodert sind, die irgendwie die Beziehung zwischen Gott und uns belasten, verhindern. Und zwischen Gott und uns kann auch sein, solche Kontaktflächen gibt es natürlich auch untereinander. Wenn wir so überlegen, wir als Menschen haben ja auch solche Kontaktflächen, die mal so oxidieren können, wo man dann plötzlich merkt, da klappt's nicht mehr so, da funkt's nicht mehr so. Auch da ist es immer angesagt, diese Kontaktflächen zu reinigen. Ein weiterer Aspekt, der so ganz wichtig ist, solche Akkumulatoren, die es ja eigentlich sind. Ich sage hier immer mal Batterie, ihr wisst aber, man sagt schon mal Batterie, es sind eigentlich Akkumulatoren, ein Fachbegriff. Die lassen sich nicht so mal eben aufladen. Jeder weiß, wenn ja die Batterie mal flach ist und er schließt vielleicht ein solches Gerät dran, mit dem man eine Batterie aufladen kann, dann dauert das. Das ist mit unserem geistigen Akku auch so. Das braucht seine Zeit. In dieser Zeit müssen wir darauf achten, dass der Kontakt nicht abreißt. Technisch gesehen ganz logisch, geistig gesehen vielleicht noch nicht ganz so logisch. Wie können wir, wenn wir Kontakt zu Gott haben, den Kontakt nicht abreißen lassen? In der Bibel steht da ein ganz interessanter Vers bzw. ein Satz, hatten wir auch gerade hier im Thessalonicher Brief. Da steht da so mal lapidar, betet ohne Unterlass. Oder bete ohne aufzuhören. Heißt so viel wie, bete wo immer du bist, wann immer du kannst und wie immer du kannst. Völlig egal. Und das ist ja das Schöne. Beten ist ja in Kontakt bleiben. Ist ja nicht nur, ich spreche ein Gebet. Ich formuliere eine Fürbitte. Ich sage einen Psalm. Das ist auch eine Form des Gebetes, aber das ist ja nicht Gebet. Beten heißt ja in Kontakt bleiben mit Gott. Reden mit ihm und hören. Sonst bleibt das eine Einbahnstraße. Wenn wir immer nur reden, dann laufen wir Gefahr, dass wir Gott zutexten. Aber wichtig ist ja auch, wenn das wirklich ein Kontakt sein soll, dass das von beiden Seiten kommt, dass wir auch mal die Ohren aufmachen, also die inneren Ohren. Manch einer hat die Gabe, dass er tatsächlich akustisch etwas hören kann oder vielleicht meint er auch nur etwas akustisch zu hören. Aber ich kenne Menschen, die können wirklich hören, wenn Gott ihnen etwas sagt. Ich weiß von Menschen, die sehen etwas, was Gott ihnen gibt. Und von anderen, die wissen plötzlich einen Bibelvers, ohne vorher zu wissen, was da drin steht, und sagen, ich glaube, Gott hat mir gerade einen Bibelvers gezeigt. Dann liest man nach und stellt fest, wow, das passt ja wirklich, als wäre es so geplant. Also beten, in Kontakt bleiben mit Gott heißt reden und hören. Mit ihm reden heißt entweder still, leise, oder normal oder laut. Es ist jede Variation okay. Jede. Das ist eigentlich völlig bedeutungslos. Aber ich sag nochmal, was ich gerne auch wiederhole. Lerne laut zu beten. Warum? Ist das wichtig? Wir können zwar sagen, Gott weiß doch sowieso, was wir wissen, was wir denken, was wir wollen, was wir wünschen. Ja, okay. Und doch gibt es Gründe, warum es vielleicht Situationen gibt, wo wir gelernt haben sollten, das laut auszusprechen, was wir Gott sagen wollen. Nicht immer nur für uns alleine. Wenn man jetzt mal guckt im Johannes 11, Vers 40, also Johannesevangelium, Kapitel 11, ab Vers 40, dann bekommt man vielleicht so eine kleine Ahnung. Da geht es darum, wie Jesus zu dem toten Lazarus gerufen wird. Und alle sind völlig entsetzt und weinen schon. Und als er sagt, er schläft doch nur, da glauben sie, oder er wird leben, da glauben sie, dass das fürs Jenseits gesagt ist. Und nichts weiter. Und dann sagt er, ja, habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und zwar sagt er das zu Martha, der Schwester des Verstorbenen, und bittet, dass der Stein weggeschoben wird. Als der Stein dann trotz Einwände, der Geruch ist doch ziemlich unerträglich, dann doch weggeschoben wird, sieht Jesus zum Himmel auf und betet, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und wer die Geschichte kennt, weiß, Lazarus kam heraus. Hände, Füße umwickelt mit Grabtüchern, sogar sein Gesicht war noch von einem Tuch verhüllt. Also hier sehen wir, warum es manchmal vielleicht doch nicht unwichtig ist, laut zu beten. Hast du schon mal für jemanden gebetet, der jetzt meinetwegen ein besonderes Problem oder Schmerzen hatte oder eine Krankheit und hast das nur ganz leise für dich gemacht? Hast du das mal versucht? Laut, okay, also nicht leise oder still. Da merkst du, wie es schwierig wird, wenn du für jemanden beten willst. Dann kannst du zwar sagen, ich bete für dich und dann ist es ja dir überlassen, ob du das laut oder leise machst. Nur für jemanden beten. Also ich habe es noch nie anders gekannt. Da muss man schon mal Worte sprechen. Und da muss man sich ein Stück herauswagen, diesen Glaubensschritt tun. Diesen Schritt, wo man sagt, okay, ich sage etwas laut, wo ich vielleicht doch weiche Knie habe. Weil ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt so vielleicht dann passiert. Und was ist, wenn das nicht passiert? Wie sieht das denn aus? Ich will euch Mut machen. Das eine ist, man muss es ausprobieren, sonst weiß man nicht, ob es funktioniert. Was heißt funktionieren, tut's nicht, sondern Gott handelt. Und er sagt, ich habe euch versprochen, dass da, wo ihr mich bittet, dass ich handeln werde. Und das steht, das Wort. Ohne Wenn und Aber. Kann ja sein, dass er nicht immer sofort in dem Sinne handelt, wie ihr jetzt gerade betet. Okay, das ist Gott. Es ist seine freie Entscheidung. Er darf darüber souverän entscheiden, ob er jetzt genau das tut oder es eben anders ausgehen lässt. Und das Starke daran ist, in den meisten Fällen, wo ich mich getraut habe, etwas eigentlich Unerhörtes, Wunderbares zu erbitten, hat Gott genau das bestätigt. Jesus betet hier laut etwas, was völlig unmöglich ist. Hat man schon mal gehört, dass Tote wieder auferstanden sind, nachdem sie 3 Tage im Grab lagen, der Geruch schon in der Luft hing? Eigentlich mausetot, nicht klinisch tot und vielleicht ein bisschen Leben, sondern richtig? Das hatte man auch damals ganz selten gehört, wenn überhaupt. Und auch heute zweifelt man ja immer an, wenn solche Geschichten, die ja jetzt doch wieder mehr auch in Büchern zu lesen sind eben, ob das denn so tatsächlich gewesen ist. Vielleicht hat man medizinisch das gar nicht richtig eingeordnet. Ich glaube schon, dass Gott, wenn er der Gott ist, der das Leben geschaffen hat, auch die Macht und die Kraft hat, das zu tun. Und so erleben wir, erst so erleben wir, dass wir vertrauen können, dass Gott uns dann nicht im Regen stehen lässt. Und so erleben wir auch, dass es gut ist, wenn wir laut beten, wenn wir es uns angewöhnen, wenn wir es trainieren. Ich weiß, als ich in den Anfängen mit Jesus unterwegs war, bin ich in eine Gruppe gekommen, die in Berlin auf die Straße ging, um Menschen anzusprechen. In der Drogenszene dort, in der Ecke, wo es nicht gerade schön ist. Und wenn ich dabei saß, weil ich doch gerne da mithelfen wollte, dann kriegte ich kein Wort raus. Weil ich dachte, boah, wie die beten hier. Mann, ey, das kannst du nie. Und ich saß da und formulierte Gebete und dachte, oh nee, ach ja. Und ich weiß nicht, das hat mich total genervt. Und ich habe es nur überwunden, weil ich irgendwann einfach angefangen habe. Und mir das einfach nicht zulassen wollte, dass ich da still sitze. Das wollte ich nicht. Da war ich nicht mit einverstanden. Und je mehr ich es probiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, Punkt 1, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Weil es geht nicht um Formulierung, du brauchst nicht gut reden können, völlig egal. Es geht darum, ob du es ehrlich tust, aus dem Herzen. Und dann wächst da was, dann wächst Vertrauen, weil du siehst, das, was du betest, wird beantwortet. Und in vielen Fällen auch so, wie du es erbeten hast. Und du kriegst ein Gefühl dafür, dass das wirklich ein Vater im Himmel ist, der wirklich sich danach sehnt, dir zu geben, was du wünschst. Wir als Eltern, wenn wir Kinder haben, wenn wir das kennen, als Eltern möchten ja auch irgendwo, dass wir unseren Kindern geben können, was sie möchten und was sie sich wünschen. Wir versuchen doch, es ihnen möglich zu machen. Nehme ich jetzt mal an, setze ich jetzt mal voraus, wäre schön. Und genauso will Gott uns an der Stelle beschenken. Vertrauen wir drauf? Gehen wir diese Schritte im Glauben? Auch mit wackeligen Knie? Okay, kein Problem, versuch's aus. Man muss auch nicht gleich mit riesigen Dingen beginnen. Ich glaube kaum, dass jemand gleich einen Toten aus dem Grab herausrufen soll. Also so, das ist schon eine Nummer, ja? Aber fangen wir doch mal erst an bei den kleinen Sachen. Einfach so Schritte im Glauben zu tun. Darum sage ich, auch heute wieder, wie ich es schon oft gesagt habe, lernt laut zu beten. Tut es einfach. Sonst fangt alleine an, wenn ihr eine längere Autofahrt habt. Tut es einfach mal. Hört euch an, wie klingt das? Traue ich mich überhaupt, Gott meine Wünsche zu sagen? Das ist noch ein ganz anderes Thema. So, weiter in meinem Bild. Ist das nicht wunderbar? Wenn ich so eine Batterie aufladen muss, dann brauche ich eine Steckdose. Dann muss mein Auto irgendwo in der Garage stehen oder wo auch immer eine ist. Und solange die Steckdose da ist und das Auto angeschlossen, kann ich nicht fahren. Das super Wunderbare an unserem Herrn ist, wir brauchen keine Steckdose. Da, wo Jesus ist, wo ist denn Jesus? Im Himmel? Und auf Erden? In uns? Hey, alles richtig. Ja, durch den Heiligen Geist sind wir doch irgendwie, wie auch immer er das macht, ist doch da. Wenn man heute einem erzählt, Internet hast du überall, also vor 20 Jahren hätte einer einem Vogel gezeigt. Heute wissen wir, technisch gesehen, Internet ist überall. Ja, hey, Jesus ist überall, der Heilige Geist ist überall. Du kannst dich einklinken. Und wenn du es nicht empfangen kannst, dann gehe dorthin, wo du dich einklinken kannst. Manchmal hilft es zum Beispiel, hier zusammenzukommen, dass man wieder mehr sich einklinken kann, einwählen. Einfach die Verbindung wiederherstellen. Durch Jesus haben wir Verbindung zu Gott, durch den Heiligen Geist. Und jetzt kommt der interessante Teil, den habe ich euch vorhin nicht erzählt. Erst war ich mit dem Auto in der Werkstatt, der hat dann auf meinem Anlasser rumgedengelt. Da habe ich gedacht, mein Auto fällt auseinander. Dieser Mann hat meinen Anlasser zerstört. Das war dann leider auch so. Hat er hinterher aber auch bezahlt, also das hat er dann nach längeren Diskussionen eingesehen. Aber die wirkliche Ursache habe ich dann bei der Renault-Werkstatt auch erfahren. Das Masseband war korrodiert. Ich hatte keine Masse. Da habe ich gedacht, habe ich ja noch nie erlebt. Es gibt von der Karosserie zu der Batterie gibt es natürlich auch ein Massepol, das wissen wir. Aber es gibt dann noch ein Masseband, was irgendwie dafür sorgt, dass da, wo die Batterie ist und dem ganzen Motorblock und allem genügend Masse da ist, sage ich mal. So, und das war irgendwie blockiert. Die Batterie funktionierte nämlich. Ich hatte das Radio, ich konnte das Licht anmachen. Ich habe immer gedacht, was wollen die? Meine Batterie ist nicht leer. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ja ein interessanter Sachverhalt. Und dann habe ich mir gedacht, das passt ja auch gut in mein Bild. Oder umgekehrt, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Bild für mich. Es nützt alles gar nichts, wenn ich meine Batterie lade bis zum Ende. Wenn ich sie immer wieder vollpowere, wenn ich bete, Lob singe, Psalm lese, Bibel lese, ich kann das nur empfehlen, oder Bibel höre, über Hörbücher, ist ja egal, wie man das macht. Aber es nützt alles nichts, wenn da die Verbindung zur Basis nicht mehr da ist, habe ich gedacht. Wenn die Masse fehlt. Was heißt das? Die Verbindung zur Masse heißt für mich die Verbindung zum Leben. Zum Leben in dieser Welt. Diese Welt nenne ich jetzt mal die Masse, in der ich lebe. Und ich denke, es geht jedem von uns so. Wir sind alle in unserer Welt. Und da soll diese Energie letztendlich hineinfließen. Diese Energie, die ich bekomme. Mein geistlicher Akku ist voll. Wo fließt sie hin? Es nützt überhaupt nichts, wenn ich keine Verbindung mehr zur Basis habe. Das heißt, wenn ich dann nur noch im siebten Himmel schwebe, ich bin bei Jesus, alles toll. Ich verstehe das, das sagt ja auch Paulus in einem seiner Briefe. Am liebsten wäre ich gar nicht mehr hier. Wenn ihr aber mal im 2. Korinther gelesen habt, was mit Paulus alles gemacht wurde, dann wisst ihr sofort, warum. Aber ich denke, wir leben heute viel, viel komfortabler als in Paulus. Zigmal ausgepeitscht, Stockhiebe, in Ketten gesperrt, kalte Nächte, Gefängnismauern, mit dem Schiff untergegangen, verfolgt, immer wieder verleumdet, angeklagt, gesucht, eingesperrt. Also kein komfortables Leben, in keiner Weise. Ein Paulus, der nebenbei immer gearbeitet hat, damit er niemandem zur Last fällt, das schreibt er auch in einigen Briefen, haben wir nicht immer dafür gesorgt, dass wir euch nicht auf der Tasche liegen? Dass der sagt, ich wünschte mir manchmal, ich wäre schon bei Jesus und nicht mehr hier auf dieser Welt. verstehe ich sofort. Aber er stand in dieser Welt und er sagt, ich bin hier, weil es Gottes Wille ist. Ich muss das alles durchhalten um euch willen, damit ihr diesen Jesus versteht, von ihm begreift, annehmt, euch diese Gnade schenken lasst. Und das war sein Anliegen und das hat er auch wirklich bis zuletzt äußerst umfangreich getan. Alles dran gesetzt, damit das passiert. Die Welt soll erfahren, Jesus ist für eure Schuld gestorben. Er ist nicht tot geblieben, er lebt jetzt und er schenkt euch seine Gnade. Und interessanterweise ist das ja auch ein Teil der Waffenrüstung. Wenn wir die Waffenrüstung zum Beispiel in Epheser 6 lesen, dann lesen wir verschiedene Sachen, die uns schützen. Brustpanzer der Gerechtigkeit, umgürtet mit der Wahrheit, Helm des Glaubens, ne? Schwert nimmt, das ist das Wort Gottes. Da ist es wieder, das Schwert, das Wort Gottes. Das ist ein Schwert, das ist sichtbar, so wie das Wort hörbar sein soll. Aber auch angetan mit den Stiefeln oder Schuhen, wie auch immer man das übersetzen will, zu verkündigen das Evangelium. Das ist immer noch der Auftrag. Das ist immer noch das Ziel. Wie soll der Mensch sonst erfahren, dass die Gnade noch immer besteht? Die Möglichkeit, diese Gnade anzunehmen. Und das ist unsere Aufgabe. Da sind wir gefragt. Wenn ich erlebe, dass ich es schaffe, von der Botschaft zu erzählen, dann bin ich heilfroh, dass ich es nicht vermasselt habe. Ich habe in meinem Leben Geschichten erlebt, wo ich wusste, ich soll jetzt Menschen sagen, Jesus liebt dich oder Jesus hat auch für dich Gnade oder sowas. Ne? Oder was auch immer letztendlich man in solchen Situationen manchmal sagen kann. Da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich den Mund gehalten. Da gingen diese Gedanken durch meinen Kopf, morgen ist ja auch noch ein Tag. Den siehst du doch immer noch mal. Eine ganz traurige Geschichte war in einem Haus, wo ich damals in Berlin wohnte, wo ich einem Mann begegnete, von dem ich wusste, dass er schwere Probleme mit Alkohol hatte. Er war auch schon gezeichnet davon. Der war vielleicht 40, keine Ahnung. Und ich ging durch den Flur und sah ihn, grüßte und einen Moment lang blieben wir beide stehen, so als wartete er auf etwas, was ich ihm sage. Und ich dachte so, was erwartet er jetzt von mir? Und dann merkte ich, wie so mein Kopf anfing zu rattern. Ja, den sehe ich ja jeden Tag. Ja, kannst ihm ja morgen noch was sagen und so weiter und so fort. Es war für mich ganz, ganz traurig zu sehen, dass er am nächsten Tag mit einem Zinksarg aus der Wohnung getragen wurde. Ich hatte nie wieder Gelegenheit, diesem Mann irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Und sowas hat mich sehr traurig gemacht. Und das möchte ich nicht erleben. Ich möchte, wenn Gott letztendlich einem Menschen durch mich was sagen will und er will durch mich einem anderen was sagen als durch dich oder durch dich oder durch dich. Jeder von uns hat andere Leute, die er irgendwie kennt, mit denen er gut kann, wo er auf einer Wellenlänge ist. Darum ist es wichtig, dass jeder von uns weiß, er kann was sagen. Und manchmal sollten wir uns wirklich das nicht zu einfach machen und uns vornehmen, ja, wir wollen was sagen. Wenn die Gelegenheit da ist, zögere nicht. Tu es einfach. Das ist das, was Gott hier will. So will er sein Reich verkünden. Und wenn wir ein Schiff sind, das sich Gemeinde nennt, dann müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht unser Schiff zu einem Kreuzfahrtschiff verkommen lassen, auf dem wir uns gemütlich eingerichtet haben, weil wir schließlich wissen, es ist alles bezahlt. Und wir sollten dafür sorgen, dass es der Ort wird, wo Menschen Jesus entdecken können. Und wir alle können Menschen einladen. Komm und sieh, sagt die Frau, nachdem Jesus sie am Brunnen getroffen hatte und ihr einiges gesagt hat. Geht in die Stadt und sagt, kommt und seht selber. Vielleicht ist das ja der Messias, vielleicht ist das ja. Das reicht doch schon. Ladet ein. Ladet ein, Jesus zu entdecken. Und das soll hier in unserer Gemeinde der Punkt sein. Hier in unserer Gemeinde sind wir die, die wir zusammenkommen, um uns zu stärken, zu ermutigen, unseren geistigen Akku wieder aufzuladen, ja. Aber draußen, wo wir in der Welt sind, sage ich mal, in dem normalen Alltag, da sind wir gefragt, dass wir in die Basis weitergeben, dass unsere Energie irgendwo hin kann. Sonst passiert es uns, dass die Karre liegen bleibt und das wäre sehr schade. Es ist hier kein Wettbewerb, wer ist besser, wer ist netter, wer opfert mehr oder sowas in der Richtung. Das interessiert Gott eigentlich nicht. Er will uns schon verändern, dass wir letztendlich spüren, was sein Herz spürt. Denn Gott ist heute noch und auch Jesus ist heute genauso unterwegs und hat ein Herz für die, die verloren sind. Das hat ja nicht aufgehört. Also Jesus ist nicht der, der sagt, na, jetzt habe ich schon euch, na, dann kann ich die anderen ja vergessen. Das klingt sehr herzlos, das klingt sehr lieblos, oder? Könnte man aber manchmal denken so, weil wenn wir anfangen, uns selber genug mit uns zu haben, dann wäre das ungefähr so. Aber dann fangen wir an, uns letztendlich von Gott zu entfernen, weil sein Herz schlägt heute noch für die Verlorenen. Also, nehmen wir das als Ansporn und sehen wir zu, dass der Bezug zur Basis immer da ist. Und klar muss unser geistiger Akku auch immer gefüllt sein. Amen.